Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute bei Schwester Monika Miriam Wedenig in Graz. Sie ist Ordensfrau der kleinen Schwestern Jesu und auch eine rote Nasen-Clown-Doktorin. Schwester Monika, wie und wann ist denn diese Idee bei dir entstanden? Wie kam es zu diesem Wunsch, bei den roten Nasen mitzuarbeiten?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin eine spätberufene Clownin, muss ich sagen. Mhm. Nicht als Ordensschwester, da bin ich schon mit 21 eingetreten. Aber ich war schon 48, als ich als Clown begonnen habe. Mhm. Ich habe schon in meinen jungen Ordensjahren einen Traum gehabt. Okay. Ich habe von einem Gaukler geträumt, einem Clown, einem Gaukler, der mit mir tanzt. Und es war wunderschön, aber ich bin immer weggegangen, weil ich immer gedacht habe, ich habe was Ernsteres, was Wichtigeres zu tun. Und jedes Mal, wenn ich weggegangen bin, bin ich schwach geworden. Und immer wieder wurde ich zurückgeholt und dem Gaukler war es viel ernster in seiner Liebe um mich als mir selber. Mhm. Und wie ich dann aufgewacht bin, das war während Exerzitien, also in stillen Tage, bin ich mit diesem Traum dann gegangen und die Einladung an mich war dann zu schauen, was bedeutet der Traum. Mhm. Und es war mir für mich relativ schnell klar, Gott ist dieser Gaukler, er lädt mich zum Lebenstanz ein und ich glaube immer, ich muss irgendwas Wichtiges machen und vergiss diesen Tanz mit dem Leben selber. Und bin auch später dann auch drauf gekommen, dass ich diese beiden Seiten in mir habe. Ich bin der Gaukler auch, diese Seite muss auch in mir leben. Ja, und ich habe mein Noviziat in Marokko gemacht und habe dort diese fremde Kultur kennengelernt, für mich fremd, diese muslimische Kultur und war dann fasziniert auch und angezogen, dort länger zu bleiben und habe dann die Schwestern gefragt, ob ich eine Zeit in die Wüste gehen kann, wo wir mit Nomaden unterm Zelt gelebt haben. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann nach meinen ewigen Gelübden nach Algerien wieder zurück und war dort 7 Jahre lang in El Abiot, also am Ende des Hochplateaus, am Anfang der großen Sahara. Und bin dann krank geworden. Und musste zurück. Und sobald es mir wieder besser ging, nach den Chemotherapien und ich wieder nach einem Jahr wieder fit war, bin ich wieder zurück nach Algerien. Ein zweites Mal krank geworden, wieder mit vielen Behandlungen und Hochdosis etc. Und bin dann wieder zurück nach Algerien, weil ich wusste, dort sind die Menschen, zu denen ich gesendet bin.
Hat es dich auch hingezogen?
Genau, da hat es mich auch hingezogen. Unsere Ordensgemeinschaft ist dort auch entstanden, in Algerien. Mitten in der muslimischen Bevölkerung wollen wir eine Brücke sein und Freundschaft leben, auch über Kulturen hinaus. Okay, und dann bin ich noch einen dritten Rückfall meiner Krebserkrankung. Und ich war zu Hause, Heimaturlaub. Und habe dann durch Zufall oder durch ein Geschenk einen Clown-Kurs machen können in einem Bildungshaus. Und da ist mir der Traum wieder eingefallen, den ich vor 25 Jahren vorher gehabt habe. Der Traum vom Gaukler, der mit mir tanzt. Und diese 2 Tage, die Begegnung mit meinem eigenen Clown, haben in mir solch eine Freude geweckt. Und es war wie ein Heimkommen, wie ein Finden von einem Teil meiner Persönlichkeit, der bislang noch eher so im Schatten war. Und ich habe gewusst, ich muss diesem Clown auch einen Platz geben in meinem Leben. Habe aber schon die Fahrkarte gehabt, das Flugticket zurück nach Algerien. Und ich habe geweint, immer gedacht, okay, das würde ich machen, aber mein Platz ist dort. Ich fahre zurück und habe dann noch meine jährliche Kontrolle gemacht. Und da war dann eben dieser zweite Rezidiv, also der Rückfall, klar. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich muss dem Clown Raum geben. Mhm. Und in dieser Erfahrung der Lebensbedrohung des Krebses, das mich ja dreimal erwischt hat, und beim dritten Mal, wo ich gewusst habe, so, ich muss etwas radikal auch ändern, da war es dann klar, dass ich dieser Spur nachgehen muss. Mhm. Genau. Und ich habe während der ganzen Behandlungen, es waren Chemotherapien und dann Hochdosis und eine Stammzellentherapie, habe ich diesen Clownkurs gemacht.
Währenddessen?
Ja, währenddessen und danach. Mhm. Und es war für mich die beste Therapie.
Wahnsinn. Weil also hat es dir auch schon geholfen?
Ja.
In deiner Erkrankung oder für die Genesung?
Genau.
Auch? Wow.
Es war so der Weg zurück ins Leben. Dieses Ja zum Leben, das ist das Erste, was man lernt als Clown, einmal Ja zu sagen zu dem, was ist. Das Scheitern ist ja der Clown sei Lebens...
Stimmt, aber er nimmt es immer mit
Elixier. Fassung. Ja, genau, er scheitert immer, steht wieder auf, sagt Ja und dann kann ich ja daraus was machen.
Boah. Und dann ist die Entscheidung gefallen, du bleibst hier?
Ja, dann war es auch klar. Ich konnte auch nicht zurück.
Und ist da trotzdem aber schwer gefallen, nicht mehr nach Algerien zurückzukommen? Oder können eigentlich schon, aber nicht mehr nach Algerien. Oder dass einfach diese Entscheidung jetzt gefallen ist, dass du dann da bleibst?
Ja, es war mir schwer, die Menschen zu lassen, die ich lieben gelernt habe.
Das glaube ich.
Die mir gelernt haben in der Wüste, die mich gelehrt haben, in der Wüste zu leben. Ich habe viel von ihnen gelernt. An Gastfreundschaft, an Teilen. Wir waren mit einer armen Bevölkerung, aber ich habe so einen Reichtum, was das Menschsein betrifft, geschenkt bekommen, dass es mir schwer fiel. Aber in dem Moment habe ich gewusst, ich muss bleiben, ich kann nicht. Mhm. Und diese neue Spur des Clowns hat sich dann aufgetan.
Wahnsinn. Und dann ist es sehr schnell gegangen?
Ich war eben 2009, war eben diese neuerliche Erkrankung und der Gesundungsprozess hat schon länger gedauert und 2011, wie es mir dann wieder gut gegangen ist, habe ich dann per Zufall einen Vortrag von einem roten Nasenclown, von dem habe ich gehört und habe und habe dann von ihm die Telefonnummer bekommen und ihn gefragt, ob ich mal mitgehen kann, mit ihm hospitieren. Und das war so Liebe auf den ersten Blick.
Boah.
Und während der ganzen Zeit der Krankheit habe ich innerlich so dieses rote Nasen, also ein Clown-Doktor zu sein, selber zu Menschen gehen, die es brauchen. Es war so in mir wie ein Refrain.
Was erlebst du da bei deinen Einsätzen? Also wen besuchst du? Was bekommst du auch zurück? Oder wie läuft so ein Einsatz ab?
Ja, also ich gehe meistens nicht alleine. Meistens sind wir zu zweit.
Okay.
Als Clowns. Wir gehen zu Kindern ins Krankenhaus.
Aber es sind nicht nur Kinder, oder?
Ja, wir gehen zu Senioren ins Pflegeheim. Und mein Schwerpunkt im Moment sind Menschen auf der Wachkommastation im Alter, in der Albert-Schweitzer Klinik. Mhm. Das ist sehr speziell. Diese Arbeit hat ein Kollege aufgebaut und ich durfte da einsteigen und erlebe es als sehr herausfordernd und sehr bereichernd.
Mhm.
Also,
weil wenn ihr da hinkommt, sind ja Menschen, die im ersten Augenblick mal nicht reagieren, oder? Was bewirkt dann so ein Besuch von euch?
Das sind Menschen, die in verschiedenen Bewusstseinsstadien sind. Das ist Menschen mit chronischer Bewusstseinsstörung, mit dem apathischen Syndrom. Und es gibt welche, die nicht reagieren können oder nur über vielleicht über Hautrötung, über Schwitzen, über
so Reaktionen
körperliche Reaktionen. Dann gibt es Menschen, die auch lachen können, die auch mit Augenkot zum Beispiel reagieren. Da muss man sich, die Antennen müssen sich da schon verfeinern, wenn ich hingehe. Als Clownin in meiner, was bringe ich mit? Die Frage war auch, was verändert sich? Es verändert sich die Stimmung im Raum einmal. Es verändert sich oft auch die Emotion. Mhm. Also wir bringen etwas von der Verrücktheit, von der Freude, von dem Unerwarteten, auch viel Musik mit und gehen in eine Begegnung von Herz zu Herz. Ich schaue mal, dass ich hingehe, dass ich in den Blickkontakt komme, in sein Gesichtsfeld, dass ich einmal nahe ans Ohr gehe, dass ich einmal seinen Oberarm berühre oder dass er spürt, dass ich da bin. Mhm. Wir klopfen immer an. Wir klopfen immer an, wir fragen, ob wir kommen dürfen gehen dann hin und ich stelle mich vor, ich bringe meistens irgendetwas mit, was gerade Thema ist bei mir oder was gerade...
Wie stellst du dich vor? Wie ist dein Name als Clown?
Ich bin die Minna. Hallo, Minna. Ich bin die Minna und ich bin heute da und heute ist Frühlingsbeginn zum Beispiel und... ich habe da eine wunderschöne Blüte mitgebracht heute. Und die habe ich von einem Baum abgebrochen. Und
dann, immer ganz individuell.
Genau. Schön. Also, oder ein Lied. Oft ist es auch nur, dass ich über Musik, über die Stimme, mit meiner Ukulele oder mit Rhythmusgeräuschen.
Also habt ihr die verschiedensten Utensilien mit, gell?
Ja. Sehr unterschiedlich, was gerade dran ist.
Und je nachdem, wenn man auch, also Patienten, einige wird man ja schon kennen.
Ja, genau.
Schon weiß, dass der oder die so reagiert. Spannend. Ja. Und eben dieser Einsatz als rote Nasenclown, man wird da jetzt, also könnte man ja sagen, dass das schon sehr ungewöhnlich ist, eine Ordensfrau, die auch eben eine rote Nasenclown-Doktorin ist. Wie passt das für dich zusammen? Was eint die beiden Persönlichkeiten, wenn man so sagen will? Wie fügen sie sich ineinander, zueinander?
Für mich ist ein Wort von unserer Ordensgründerin vielleicht, das mir immer schon eine Spur war und eine sozusagen die Basis für diese Arbeit auch ist. Sie hat einmal gesagt, sei Mensch, bevor du Ordensfrau und Christin bist. Also dieses Menschsein in seiner... Je tiefer dein Menschsein reicht, desto völliger kannst du es Gott schenken. Und dein Ordensleben wird auf solidem Grund stehen und gesund und ausgewogen sich entwickeln. Und der Clown ist für mich Menschsein in seiner Essenz. Also kondensiertes Menschsein. Verdichtetes Menschsein, pur. Er ist der Arme, der Spiegel von dem, was wir alle sind.
Das stimmt. Das
ist Warum lachen wir, wenn der Clown gesagt, scheitert? Ja. Weil wir uns selber drinnen sehen.
Ja, weil auch eine gewisse Leichtigkeit ins Leben mitbringt, die man vielleicht auch oft vergessen, oder?
Genau.
Genau.
Und wenn wir hatten einen Workshop ganz am Anfang, wo unsere Clownfigur sich entwickelt hat.
Ah ja, spannend. Das heißt, auch die Figur, wer man ist als Clownin, entsteht dann durch so einen Prozess auch erst.
Ja, der entsteht. Der ist auch nie abgeschlossen, so wie ich als Person und auch als Ordensschwester nicht abgeschlossen bin.
Wo sich die Persönlichkeit auch weiterentwickelt oder auch man auch Erfahrungen sammelt, entwickelt sich durch die Clownin Minna auch weiter.
Ja, und sie schöpft immer aus den eigenen Ressourcen, aus meiner Biografie. Also ich als Ordensschwester, ich merke, ich bin ja viel unterwegs gewesen, eben in Nordafrika und dann später in Jerusalem und Und das bringe ich ja auch mit. Und ich kann nur aus dem schöpfen, was da ist.
Das vereint dann.
Genau, das vereint diese
Authentizität. Schwester Monika mit der kleinen Minna.
Genau, diese Authentizität vereint mich. Und was ich eben sagen wollte, bei einem der ersten Workshops, da mussten wir auch auf der Bühne stehen und dass man dann ziemlich, unter Anführungszeichen, nackt hat. Also nicht keine Späße machen, keine tollen Nummern entwickeln, sondern einfach nur mal dastehen und sich zeigen. Und das ist eigentlich auch das, was ich als Ohrenschwester tue. Ich bin einfach nur da mit meinem Herz, das offen ist. Und mit irgendeiner, ich bring jetzt was und ich weiß, wie es geht. Und da waren auch immer wieder Situationen, wo die eine oder die andere und ich auch öfter auf der Bühne geweint haben. Also das passiert mir auch manchmal beim Einsatz. Und dann hat eben der Clownlehrer dann gesagt, ja, wenn ein Clown seine Tränen zurückhält oder wenn ein Clown nicht mehr weinen darf, dann gehen auch die Zuschauer frustriert weg. Weil wenn nicht einmal der Clown seine Emotionen, Gefühle zeigen darf, wer darf das dann?
Boah, ich krieg gerade Gänsehaut. Ja,
stimmt. Aber das ist
und wie du sagst, diese Authentizität, diese Stimmigkeit muss ja sein. Und wenn man dann ein Gefühl unterdrückt, dann ist es ja nicht mehr stimmig.
Genau.
Dann gehört das auch dazu. Aber Thema Humor, war Humor in deinem Leben schon immer wichtig, ein großer Teil?
Ja, also meine Mutter sagt immer, ich war ein fröhliches Kind. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen, ich denke mir, das ist normal. ich war dann 3 Jahre Kindergärtnerin, habe im Kindergarten gearbeitet und war da meistens schon auch zuständig fürs Theater, für etwas auch in Rollen zu schlüpfen, mit den Kindern Spaß zu haben.
Also auch das Kreative liegt
ja. Das Kreative war schon in mir grundgelegt. Und ja, scheinbar ist ein gewissen Hang zu einem Humor. Den habe ich.
Schön. Und in deiner Erkrankung, hast du erzählt, hat dir auch Humor geholfen. Also da war auch ein großer Teil.
Ja.
Bist du ja in Berührung gekommen mit dieser Clown-Geschichte und dieser Ausbildung?
Genau. Da war das ein immer wieder ein Wecken der Lebensenergien. Die mich begleitet haben, sei es meine Schwestern aus meiner Gemeinschaft, sei es auch meine Familie, die mich unterstützt haben und andere Freunde, die haben mich immer ermutigt, hinzuschauen, wo ist das Leben. Und so ein Wort aus der Heiligen Schrift begleitet mich, wähle das Leben. Das ist so ein...
Oh ja.
Und das habe ich dann im Clown eben wieder während der Krankheit immer wieder gefunden. Das war so eine Spur. Ich habe dann auch sehr viel... Man macht ja auch körperliche Übungen, also auch in der Ausbildung und auch der Clown reagiert oder agiert über den Körper sehr viel. Mehr als mit Sprache. Und Kommunikation ist ja mehr als nur Sprache.
Absolut, ja.
Und das, da konnte ich manches sozusagen wieder spielen oder wieder mit meiner eigenen Lebenskraft in Verbindung kommen. Und das hat den Heilungsprozess auf jeden Fall verstärkt, beeinflusst und auch konsolidiert.
Schön zu hören. Und jetzt gibst du ja auch wieder was zurück.
Genau, und das war auch so der Grund, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte es auch anderen schenken, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie stark der Humor und die Freude und eben dieses Clownsein, wie stark das auf unsere psychische und physische und seelische Gesundheit wirkt. Da geht die Tür, die Herzenstür geht auf und es fällt ein Lichtstrahl herein. Ich bin regelmäßig zum Beispiel auf der Kardioambulanz für Kinder. Das ist auch ein spezielles Projekt, da bin ich allein auch als Clown.
Okay.
Weil wir die Kinder da begleiten bei Untersuchungen.
Ah.
Also wir gehen da mit hinein bei Sonografien, Herzultraschall. Und wenn die Kinder das erste Mal machen oder auch öfter kommen, sind sie oft sehr beeindruckt von dem ganzen Setting und haben Angst, sind unsicher.
Verständlich.
Und da, wenn wir als Clown mitgehen, dann kann sich was verändern. Mhm. Und ich habe da oft ein Stofftier, der heißt Fridolin.
Okay.
Und der musste dann auch die Manschette für den Blutdruck rauftun. Und der wollte unbedingt sich aufs Bett legen, wollte zuerst gar nicht den Lukas da aufs Bett, das Bett hergeben lassen. Also das sozusagen, er ist zum Komplizen geworden für den Kleinen. Und damit habe ich ihn gewonnen und damit war er dann nicht abgelenkt, sondern ich würde sagen, gestärkt.
Ja, es ist jemand an seiner Seite.
Genau. Mhm. Und der Fridolin hat dann einmal zum Papa hingeschaut, ob das wohl passt, alles, was er tut. Und mit der Mama war er verbunden. Also so konnte der Junge dann entspannt da sein.
Mhm. Hat jemanden an der Seite und doch ein bisschen in seinen Gedanken abgelenkt.
Genau.
Dass er nicht nur auf die Untersuchung konzentrieren muss. Gell?
Ja.
Spannend.
Im Seniorenbereich ist es dann sehr viel mit Erinnern verbunden. Wir singen alte Lieder, wir haben auch schöne Kostüme, die erinnern an vielleicht die 50er, 60er Jahre, 70er Jahre. Ich habe ein Kleid, das hat meine Mutter in den 70er Jahren getragen. Das ist mein Clownkostüm.
Wow.
Unter anderem. Ja, weil wir da auch durch die Verbindung mit der eigenen Erinnerung kommt man mit der eigenen Lebenskraft in Verbindung.
Das glaube ich. Und die Reaktionen, also was spürst du da oder was nimmst du dann auch mit nach Hause nach so einem Einsatz?
Mhm. Ja, mit meinen Kollegen sagen wir öfters, also wir gehen oft gestärkter nach Hause, als wir selber hinkommen. Ein bisschen frustriert vielleicht von irgendwas, was am Tag nicht so funktioniert hat, oder manche viel aus viel Arbeit und dann schnell und ins Kostüm und dann durch diesen Humor, durch diese Freude, die wir da wecken auch, weil sie da ist. Also ich selber lenke meinen Fokus wieder erstens einmal auf die Präsenz. Das ist wie in der Kontemplation im Gebet, vielleicht ist da auch die Verbindung, wo es darauf ankommt, in den Atem zu kommen, anzukommen, da zu sein, mit dem, was ich bin. Und ganz egal, welches Gefühl jetzt da ist, ist da Ärger da, ist Trauer da, dann ist das jetzt da, um mit dem vor Gott zu sein, auch mit den ganzen Menschen, die ich hinbringe. So ist es im Clownspiel auch, dass ich zuerst einmal mit mir und selbst in Verbindung komme. Weil wenn ich mit mir nicht in Verbindung bin, dann kann ich auch nicht das Herz des anderen berühren.
Das stimmt, ja.
Genau, und dadurch komme ich mit meiner eigenen Freude wieder in Kontakt. Manchmal ist es nur Perspektivenwechsel.
Mhm.
Der Saint-Exupéry sagt einmal, es genügt eine Viertelwendung des Kopfes manchmal, um gerettet zu werden. Dann ist der Berg nicht mehr vor mir, sondern neben mir. Und ich bin beeindruckt auch von der Lebenskraft der Kinder oft, von ihrer Weisheit, wenn
sie das glaube ich, ja.
Also, oder auch die betagten Menschen, was die erlebt haben, dass die erzählen.
Stimmt.
Oder vielleicht erzähle ich noch das eine Erlebnis mit einer Patientin auf der Wachkommastation, die ich seit Monaten besucht habe, die wohl immer wach und aufmerksam da war. Denke schon auch Blickfixierung zum Teil, aber ich keine nennenswerte Reaktion auf mein Clownspiel überhaupt nicht reagiert. Und ich hatte mein Quietschschwein mit, den Emil. Und der hat angefangen, der Emil ist einfach frech. Der steigt aus meiner Tasche, ohne dass ich es will. Der ist einfach peinlich, weil er die Peinlichkeiten von Amina erzählt. Und dann am liebsten hat er nämlich Ohrläppchen und furzt und grunzt. Und okay, Mina war das furchtbar peinlich und die Schwester von der Karin war da Und ich gesagt, Ma Karin, da ist ja wieder ein Lucky zu Hause, eine Stinkkanone und macht das Schwein. Und sie fängt an zu lachen.
Schön.
Und wir waren die Besucher, die zwei, die da waren, und ich war so gerührt.
Wahnsinn, ja.
Und das war für mich mehr als Applaus von 500 Leuten. Mhm.
Diese Reaktion, das erste dieses Lachen. Zeichen, ja.
Genau.
Boah, also echt schön zu sehen, was das bewirkt auch.
Ja,
gell?
Genau.
Boah. Und aktuell bist du ja auch im Einsatz bei Flüchtlingen, wenn
ja.
ich das richtig gehört habe. Was erlebst du da?
Wir waren ja schon 2015, 2016 ganz intensiv bei Flüchtlingen, wo die große Flüchtlingswelle war.
Mhm.
Und jetzt sind wir auch. Ich war da einmal bei einem Begegnungscafé,
okay.
wo Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, eingeladen werden und wo ihnen einfach gesagt worden ist, was es alles für Möglichkeiten gibt, welche Organisationen etc. etc.
Mhm.
Und wir waren einfach da, auch wieder so gratis, dieses Gratis-Dasein, das mich auch mit meinem Ordensleben verbindet. Und die haben uns sofort erkannt, sozusagen, als die, da können wir spielen.
Mhm.
Aha, weil sie haben sich gefreut, die Kinder vor allem da.
Das glaube ich, ja.
Wir haben dann, wir sind mit ihnen durchgezogen, haben eine Karawane gemacht, haben dann auch Teller gedreht und sie durften kleine Kunststücke machen mit meinem Kollegen, der mit ihnen Akrobatik gemacht hat und ich habe dazu gespielt. Und mir bleibt ein Bild in Erinnerung, wir hatten einen Koffer mit, wo verschiedene Utensilien drin waren. Und ein kleines Mädchen hat sich einen Regenschirm herausgenommen, einen bunten. Und wir waren mit den anderen Kindern beschäftigt. Und das ist dann über die Matte drüber gegangen. Wir hatten da auch so ein Gymnastikband liegen. Und er über dieses Seil gegangen mit dem Schirm und hat da getanzt. Für sich allein.
Was für ein schönes Bild im Kopf gerade.
Ja, ja, das war wunderschön. Und dann habe ich gedacht, wow, genau, sie darf da auch, wo sie jetzt angekommen ist, einfach mal tanzen.
Ja, genau.
Boah. Und Kind sein.
Mhm.
Und was voll spannend war für mich, dann sind eben von den Organisatoren ist gleich einer gekommen, hat das fotografieren wollen und eine zweite auch. Und sie hat den Ringschirm abgespannt, den eingewickelt. Das war für mich.
Ja, es war ihr Moment.
Es war ihr Moment. Und es war auch die gleiche Kleine, die, während wir gespielt haben auf der Bühne, hat sie uns dann ständig Bilder gebracht, die sie gezeichnet hat für uns.
Das ist süß.
Ja.
Also man bekommt wirklich viel zurück.
Ganz viel. Ganz viel.
Boah.
2015, 16 waren wir auch in den ganz großen Hallen. Das war noch damals, war in Klagenfurt, wo die Flüchtlinge angekommen sind mit Bussen und dann eine Zeit geblieben sind und dann wieder weitergefahren sind. Da mussten wir uns zuerst sogar ein bisschen Platz freiräumen, dass wir eine Bühne hatten, also einen Platz, wo wir auch spielen konnten und wo die Kinder sich niedersetzen konnten. Da haben wir eben auch, da waren wir zu viert, haben ein Seil gespannt und haben einen Floh tanzen lassen und plötzlich, es ist auch im Spiel so spontan entstanden, also wir arbeiten sehr viel spontan, ist aus der Mütze, Fellmütze einer Clownin ist ein Tier geworden, das dann über das Seil ging. Und während wir das gespielt haben, und es waren nicht nur die Kinder da, sondern auch die Erwachsenen, haben wir gemerkt, okay, dieses kleine Tier, es zittert, es fällt fast runter, ist dann auch runtergefallen. Wir haben dann aus unserem Zaubertuch ein Sprungtuch gemacht, in dem es aufgefangen war, und ist dann wieder rauf aufs Seil und hat diesen Übergang über Seil geschafft. Und während des Spiels haben die Erwachsenen noch am Monik, ich sehe ihn noch, gesagt, pscht, zu den Kindern, pscht, ihr müsst jetzt leise sein. Und wie wir fertig waren, haben wir gemerkt, dass wir im Grunde ihre Geschichte gespielt haben. Die Überfahrt übers Meer. Und ja,
boah.
Also die Dinge werden nicht verdrängt, aber sie werden noch einmal reingeholt vielleicht. Oder,
das stimmt, ja.
Also, ja, sie dürfen selber auch, die Kinder dürfen auch was was gestalten, sie dürfen selber auf die Bühne, sie dürfen selber ein Kunststück zeigen, also selber ermächtigt zu werden, wieder was zu tun, und wieder gestalten.
Ist jetzt da auch sehr viel, oder? Ja. Wie halt auch der Moment dann, genau. Greift es das auf, spielt es es weiter oder führt es weiter? Ja. Großartig. Wenn wir jetzt auch noch einen Blick auf die Ordensfrau, also die Schwester Monika werfen, du bist ja die kleine Schwester Jesu. Welches Charisma steckt da dahinter? Was zeichnet die kleine Schwester Jesus aus? Wo seid ihr überall tätig? Mhm. Also wir haben ja schon gehört, international, und ihr seid sehr präsent und unter den Menschen, aber erzähl uns ein bisschen, was euch so ausmacht. Genau.
Also kleine Schwestern Jesu, das ist schon ein ganzes Programm. Kleine, warum sind wir klein? Weil wir voller Vertrauen in Gott sein wollen, so wie es Jesus war. Er wurde als kleines Kind in Bethlehem geboren und war einfach Mensch, einmal 30 Jahre. Und in diesem Menschsein hat er in der Verbindung zum Vater gelebt. Schwestern, weil wir wirklich ganz konkret Schwestern für jeden sein wollen. Und Jesus, weil Jesus auf diesem Weg unser einziges Vorbild ist. Also wir sind eine katholische Ordensgemeinschaft. Mhm. Wir leben in kleinen Gemeinschaften. Oft, so wie hier in Graz, sind wir zu dritt, oft zu viert, manchmal zu fünft. Sehr oft in Mietwohnungen und bevorzugt mit Menschen am Rande der Gesellschaft oder die eben das gerade schwer haben.
Also mitten unter den Menschen.
Ja, mitten unter den Menschen, als Zeuginnen der Zärtlichkeit Gottes zu leben. Mitten unter den Menschen ein Leben des Gebetes zu leben. Also Gebet und Freundschaft könnte man auch als zwei Worte sagen. Eben unser Auftrag ist Bethlehem, der auch eben, weil Jesus ist Mensch geworden. Er hat uns so das gezeigt, wie Gott ist. Und das heißt auch für mich und für uns, mein Menschsein anzunehmen, meine Ohnmacht, meine Schwächen und die als Sprungbrett des Vertrauens zu sehen, zu entdecken. Kleine Schwester Madeleine, unsere Gründerin, hat gesagt, Jesus ist Meister des Unmöglichen.
Das ist schön.
Unser Alltag ist Nazareth. Also das wie Charles de Foucault, auf den wir uns ja beziehen als geistlicher Vater, der hat auch ganz einfach unter den Tuareg zum Schluss gelebt, wollte Bruder aller Menschen sein. So wollen wir auch das Leben von Nazareth leben, das heißt, wie Jesus Handwerker war, unscheinbar gewöhnlichen Alltag gelebt hat, so glauben wir, dass unser gewöhnliches Leben der Ort ist, wo wir Gott begegnen.
Ja, auch ihr Schwestern geht es ja einen normalen Beruf
nach. Genau.
Also einige von euch kenne ich ja, die in der Wäscherei, habe ich gehört, oder im Supermarkt, wirklich auch berufstätig unter den Menschen. Ne?
So ist es. Also wir sind berufstätig hier. Eine von unseren Schwestern ist jetzt nach Deutschland gezogen, die war in der Reinigung im Krankenhaus. Mhm. Eine zweite Schwester, die ist jetzt bei den Elisabethinen im Krankenhaus als Alltagsbetreuung und Patientenservice angestellt. Und unsere dritte ist in Pension. Genau, wir gehen ganz gewöhnlichen Berufen nach. Ich habe auch in Klagenfurt gearbeitet in einem Schuhgeschäft, als in der Backstage-Arbeit, sozusagen Reinigung und dann dekorieren und herrichten, putzen. Ja.
Spannend.
Ja. Oder wie in der Nähe von Wien, in Regelsbrunn, da hatten wir einen Bauernhof. Da war ich einige Jahre auch als Bäuerin unter Bauern oder als Nomadin unter Nomaden zu sein, also die Lebensbedingungen zu teilen.
Und ihr seid weltweit tätig,
oder? Ja.
International.
Genau, wir sind in über 50, 60 Ländern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es jetzt sind, der letzte Stand, und sind eben begonnen, hat unsere Ordensgeschichte in Algerien.
Wo sie dich auch hingezogen hat.
Genau, wo Charles de Foucault gelebt hat und wo er sozusagen die Liebe Gottes durch sein Leben bringen wollte. Mhm. Und er hat auch gesagt, verkündige das Evangelium nicht durch das Wort, sondern durch dein Leben. Genau.
Macht sie. Und in Österreich seid ihr also hier in Graz und in Wien, weiß ich auch?
Ja, in Wien und in Linz und eben in Regelsbrunn. Das ist an der Donau zwischen Wien und Hainburg. Ein Aspekt von unserem Leben, die Quelle ist das Gebet. Mhm. Wir haben keine ausgesprochene pastorale Arbeit oder Sozialarbeit. Die ist implizit natürlich drinnen, aber nicht explizit, sondern durch unser Mitsein. Und wir sind eigentlich Kontemplative, also mitten in der Welt. Mhm. Und das Gebet ist sozusagen die Quelle, aus der wir schöpfen und aus der wir dann wieder zu den Menschen gehen. Und wir bringen die Menschen wieder mit ins Gebet. Mhm. Und wenn ich Momente der Hilflosigkeit erlebe, wie gestern ist es so ein Moment gewesen, eine Frau, die vor ein paar Monaten verunglückt ist, die wird jetzt begleitet palliativ. Okay. Mhm. Und die geht ihren letzten Weg jetzt. Mhm. Und ihr Lebenspartner war gestern da und er hat geweint, weil wir wissen nicht, wie viel sie Tage jetzt noch zu leben hat. Mhm. Und ich bin dann als Clown noch rein, habe zuerst mit bei ihr gesungen, noch bei dieser Frau. Und dann, wie er da war, dann bin ich nochmal hin, wollte mich noch bei ihr verabschieden und auch bei ihm. Und dann hat er sich zuerst bedankt für die Unterstützung und dann hat er nur geweint und gesagt, es hat alles keinen Sinn. Und da habe ich gewusst, ich hab keine Worte, kann ihm gar nichts sagen. Ich habe ihn dann umarmt und einfach ein bisschen mit ihm im Schweigen geblieben. Und das durfte ich dann wieder am Abend einfach in meinem Gebet Gott anempfehlen und trage es auch so weiter.
Also jetzt haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, wie präsent du oder ihr eben auch seid. Und das neue Motto der Ordenskonferenz Österreich ist ja das präsent, relevant, wirksam für ein gutes Leben aller. Was bedeutet das für dich oder was verbindest du damit? Das ist eben so eine Frage, die ich alle am Ende des Podcasts auch stelle.
Mir kam dann ein Bild oder ein Gleichnis aus dem Evangelium, das auch kleine Schwester Madeleine unsere Gründung sagte. Also Zeugin für Jesus zu sein, mitten unter den Menschen zu leben, wie der Sauerteig, von dem das Evangelium spricht. Und nur ein Vorbild zu haben, Jesus. Such dir kein anderes, sagt sie. Also wie der Sauerteig ganz klein ist, in eine riesige Menge von Mehl gegeben wird und vermischt wird, auch verknetet wird. Also wir erleben dieses Geknetetsein in einer Gesellschaft, die es im Moment gar nicht leicht hat, in einer Welt, die zerbricht auch. Und da einfach wie der Sauerteig das Mehl durchsäuert, durch unsere Präsenz, durch das Gebet, durch unser Dasein, zu vertrauen, dass sich etwas verändert, dass wir etwas bewirken und aus dem Mehl Brot wird. Mhm. Das ist so das Bild, das ich jetzt gefunden habe und dass dies auch ansteckend ist. Wie der Sauerteig das Ganze gesäuert, mehr wird, aufgeht, genau. So Brot wird, so unser Dasein auch.
Und uns dann auch nährt.
Nährt, genau, uns nährt und die Welt nährt, die eben so geknetet und gebrochen ist. Und in den letzten Jahren der Pandemie und jetzt mit der Krieg in der Ukraine.
Pandemie, Krieg, alles Mögliche kommt da zusammen.
Genau. Wir sind da mittendrin auch verletzte Kreaturen, auch gebrochene Menschen. Mhm. Aber wenn wir sind geerdet, aber auch gehimmelt. Also wir sind in dieser Verbundenheit. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Eben für mich ist Christus auch dieser Clown, weil er in dem Scheitern, er geht durch das Scheitern durch zur Auferstehung. Und das Kreuz ist sowas wie, Gott macht aus dem Minus ein Plus.
Stimmt, ja. Boah,
Das ist Segen. Mhm. Und den wünsche ich mir und den wünsche ich dir und uns allen.
Wow. Schwester Monika Miriam, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und diese auch emotionalen Einblicke in deine Arbeit. Alles Gute dir und auch der Clownin Minna.
Ja, danke.
Möchte uns die Clownin Minna noch was sagen zum Schluss?
Ah, die Clownin. Oh, Emil, der hat sich ja schon wieder... Der Emil drängt sich immer vor. Komm, komm, komm. Ja. Ah, der ist jetzt so frech.
Ah ja, die Ohrläppchen.
Emil, jetzt ist Schluss. Jetzt hast du die Ohrläppchen von der Renate geschnappt und jetzt gehst du wieder... Ja, ich glaube, ich weiß schon, der Emil möchte immer, dass ich was singe, wenn er so aufdringlich wird. Aber da muss ich meine Ukulele auspacken.
Die Zeit haben wir.
Okay. Das ist vielleicht das Abschiedswort, das die Minna allen mitgibt. Rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix. Immer neu an heute mit dir. Danke.
Danke dir.
Tschüss.